Die Geschichte, von der ich spreche, findet sich im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, das ihr gerne mit mir aufschlagen könnt. Wir werden uns vor allem heute dort in diesem Abschnitt bewegen. Und zwar ist das Lukas Kapitel 16, das Gleichnis von Jesus über den reichen Mann und den armen Lazarus. Also auch eine Geschichte, in der es über die Hölle geht, die aber sehr seltsam ist. Es ist ein absolut einzigartiges Gleichnis. Und zwar gleich aus mehreren Gründen. Erstens ist diese Geschichte einzigartig, weil sie zwar in ihrem Stil den anderen Gleichnissen von Jesus ähnelt, aber im Gegensatz zu den anderen Gleichnissen von Jesus sich mit völlig fremden Themen beschäftigt. Üblicherweise geht es bei den Gleichnissen von Jesus um Dinge, die uns irgendwie bekannt sind. Um das Säen und Ernten oder um ein Festmahl oder um das Reisen und solche Dinge. Und hier spricht Jesus über Dinge, die den Zuhörern in gewisser Weise völlig fremd und unbekannt sind. Das Gleichnis folgt auch auf eine Reihe von 4 anderen Gleichnissen, auf die ich dann gleich noch kurz zu sprechen komme. Das ist der erste Grund. Es ist seltsam, es ist fremd. Der zweite Grund ist, dass dieses Gleichnis das einzige ist, in dem reale Personen genannt werden. Normalerweise spricht Jesus immer nur von ein Seemann oder ein König. Er spricht nie konkret von Personen und hier ist das anders. Drittens verwendet Jesus in diesem Gleichnis Ausdrücke, wie beispielsweise den Schoß Abrahams und diesen Abgrund, der da in der Unterwelt 2 Teile vom Hades trennt. Begriffe also, die nirgendwo anders in der Bibel zu finden sind. Nur hier an dieser Stelle. Es ist sogar so, in der Tat, dass diese Begriffe sich ausschließlich in der jüdischen Mythologie finden lassen. Also in nicht-biblischen Quellen. Vor allem im 1. Jahrhundert nach Christus. Und viertens schließlich ist das die einzige Geschichte, in der Jesus Dinge beschreibt, hier jetzt konkret über den Tod und was danach passiert, die in einem vollkommenen Widerspruch stehen zu dem, was der Rest der Bibel sagt. Auch das ist sehr ungewöhnlich für Jesus, dass er etwas vermittelt, was eigentlich der Bibel widerspricht. Ich möchte ein wenig auf den Kontext hier eingehen. Wir haben in den Kapiteln zuvor diese Gleichnisse vom Festmahl, wo jemand eine Gruppe eingeladen hat, aber dann kommen die nicht und dann werden andere stattdessen gebeten zu kommen. Wir haben das verlorene Schaf, dann die verlorene Münze und schließlich den verlorenen Sohn. Und dann direkt unmittelbar vor dem Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus noch das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter. Am Beginn von Kapitel 16. Und auch dieses Gleichnis ist schwer zu verstehen. Was aber alle diese Gleichnisse bisher miteinander gemeinsam haben, ist, dass sie zwar eine abstrakte Idee beschreiben, eine Art fantasievolles Gleichnis, aber trotzdem sind jeweils die Akteure in diesen Gleichnissen, repräsentieren reale Personen oder reale Gruppen. Also beispielsweise bei dem verlorenen Sohn, da ist ja der Vater, stellt Gott dar. Und der Sohn, der verloren gegangen ist, das ist der Sünder, der vielleicht sich von Gott entfernt hat, aber dann sich bekehrt. Wir haben Beispiele, wo Jesus die Zöllner und die Huren und die Sünder nennt und meint, die sind näher am Reich Gottes. Und dann haben wir noch den älteren Sohn, der sich für gerecht hält, der also repräsentativ steht für den Teil der Juden, die immer am Gesetz festgehalten haben und meint, sie sind besser als diese Sünder und die nicht verstehen können, wie jetzt Gott plötzlich auch den Sündern die Erlösung anbietet. Es entspricht also jede Gruppe und jede Person in diesem Gleichnis einer realen Person oder Gruppe. Kommen wir kurz auf dieses Gleichnis von Beginn Kapitel 16, von diesem unehrlichen Verwalter zu sprechen. Die Geschichte hier beschreibt einen Verwalter, der von seinem Herrn eingesetzt wurde, ihm den Besitz zu verwalten, der aber dann beschuldigt wird oder es wird gefunden, dass er diese Aufgabe nicht gut wahrgenommen hat. Er war offensichtlich untreu. Ja? Und dann passiert etwas sehr Seltsames in dem Gleichnis. Ich lese dort die Verse 4 und 5 von Kapitel 16 im Lukas-Evangelium, wo dieser Verwalter, der sich bewusst ist, oh je, jetzt werde ich also von meiner Aufgabe abgesetzt, wie kann ich diese Sache noch zu meinen Gunsten herumdrehen? Und hier lesen wir in den Versen 4 und 5 Folgendes. Er sagt, ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Und dann geht er so zu einem Schuldner nach dem anderen und sagt, ich erlasse dir einen Teil deiner Schuld. Und damit stellt er sich bei ihnen gut. Und interessanterweise oder eigentlich absurderweise wird dieser untreue Verwalter, der seinen Herrn auch nachher noch einmal betrügt, dann noch gelobt. Und Jesus selbst sagt im Vers 9 von dem gleichen Kapitel dann Folgendes, und auch das ist ein bisschen schwierig verständlich. Jesus sagt, ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und jetzt wirkt das vielleicht auf den ersten Blick so, als würde Jesus sagen, ja, seht euch diesen Verwalter an, der hat das gut gemacht. Das ist doch gut, dass er so untreu war und dass er betrogen hat und dass er sich die Sache so hingedreht hat, dass er am Ende noch finanziell gut damit ausgestiegen ist. Es ist schon in diesem Gleichnis und in dieser Situation relativ naheliegend, dass Jesus hier ein rhetorisches Stilmittel gebraucht. Es kann kaum anders zu verstehen sein, als dass Jesus hier zynisch ist. Er gebraucht also Ironie in der Beurteilung dieser Situation. Kein Herr würde seinen Verwalter dafür loben, dass er ihn dann am Ende noch einmal betrügt. Und ein möglicher Schlüssel auch zum Verständnis von diesem Gleichnis hier, und das ist dann auch wichtig für das spätere Verständnis vom Lazarus, findet sich im Alten Testament. Und es scheint fast so, dass Jesus sich hier auf einen Psalmtext bezieht. Das ist Psalm 49. Ich lese hier nur zwei Verse, aber ihr könnt diesen Text auch gerne mal zu Hause etwas genauer studieren. In Psalm 49, in den Versen 12 und 13 steht Folgendes geschrieben. Und hier ist die Rede von Menschen, die ihr Vertrauen in Reichtum setzen. Da heißt es, ihr Haus ist ihr Grab ewiglich, ihre Wohnung für und für. Und doch hatten sie große Ehre auf Erden. Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern er muss davon wie das Vieh. Hier ist die Rede von diesen ewigen Hütten. Und die ewigen Hütten im Psalm 49 sind die Häuser der Menschen, die sich ihren Reichtum als Grundlage gelegt haben und damit dann meinen, sie haben irgendwie Sicherheit. Aber hier wird es so beschrieben, dass diese Gräber, diese Häuser, diese Reichtümer im Endeffekt ihr Grab sind. Und so gesehen können wir vielleicht auch den Text in Lukas Kapitel 16 verstehen, dass wenn Jesus sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wie ja auch der untreue Verwalter am Anfang gesagt hat, ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen. Diese Häuser, entgegen dem, was sich der untreue Verwalter vielleicht gedacht hat, ist am Ende nicht seine Rettung, sondern sein Tod. Das ist das Schicksal, das auf ihn wartet. Und auch hier in diesem Gleichnis entsprechen die verschiedenen Personen realen Individuen. Wir haben den Herrn in diesem Gleichnis, der wohl Gott repräsentiert. Und der von Gott eingesetzte Verwalter repräsentiert in diesem Gleichnis wahrscheinlich die religiösen Führer. Die Pharisäer unter anderem, von denen wir einige Verse später lesen, dass Jesus sie spezifisch anspricht. Diese religiösen Führer wurden von Gott also für eine bestimmte Aufgabe eingesetzt. Und eine Interpretation, die für mich in diesem Gleichnis naheliegend ist, dass die Schuldner, also die Personen, denen ein Teil ihrer Schuld, die sie dem Herrn gegenüber haben, einfach erlassen wird, diese Schuldner scheinen das Volk Gottes zu sein. Was sehr gut passen würde zu diesem Verhalten der Pharisäer und religiösen Führer, dass sie sich selbst Vorteile verschafft haben, indem sie anderen Menschen zum Teil das Gesetz verbogen haben. Ich möchte noch einige Verse weitergehen, wo das deutlich wird. In den Versen 14 und 15 lesen wir Folgendes. Da heißt es konkret: Das alles hörten die Pharisäer, die waren geldgierig und spotteten über ihn. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt euer Herz, denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott. Und hier lesen wir, die Pharisäer waren geldgierig und Jesus spricht sie direkt an und sagt: Dieses Gleichnis, das hat mit euch zu tun. Und einige Verse später, er spricht dann darüber, wie das Gesetz Gottes nicht verbogen werden kann, wie noch nicht einmal ein Tüpfelchen vom Gesetz seine Bedeutung verlieren würde. Und dann gibt er ein Beispiel, und das ist, glaube ich, ein Schlüssel zum Verständnis von diesem Gleichnis hier. Und zwar ist das in Kapitel 16, der Vers 18. Und dort sagt er: Wer sich aber scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Und wer die von ihrem Mann Geschiedene heiratet, der bricht auch die Ehe. Jesus hätte jedes beliebige Beispiel nehmen können für das Brechen des Gesetzes. Aber warum genau dieses? Die naheliegendste Erklärung für mich scheint die zu sein, dass das ein ideales Beispiel war für das, was die religiösen Führer getan haben, um das Gesetz Gottes zu verbiegen und sich selbst dadurch einen Vorteil zu verschaffen. Diese Scheidebriefe, die vergeben wurden, die zum Teil auch für Geld verkauft wurden, waren genauso ein Beispiel, wo dem Volk ein Teil seiner Verantwortung gegenüber Gott, die Treue in der Ehe, nämlich in diesem Fall, die Treue dem Gesetz gegenüber, einfach erlassen wurde. Und wir haben noch einige andere Beispiele, wo Jesus ganz deutlich den Finger auf die Wunde legt und sagt: Ihr verändert das Gesetz. Und ihr sagt den Menschen beispielsweise, sie können Vater und Mutter nicht ehren, weil sie das, was ihnen zustehen würde, dem Tempel schenken. Warum dem Tempel? Weil es so indirekt wieder den religiösen Führern zukommt und sie sich daran bereichern können. Das ist also der Kontext in dem Gleichnis unmittelbar vorher vom unehrlichen Verwalter. Und noch einmal zur Erinnerung: Jesus gebraucht hier offensichtlich bewusst das Stilmittel der Ironie. Er ist zynisch in seiner Aussage, um damit einen Punkt zu machen. Aber jetzt gehen wir weiter zum nächsten Gleichnis. Und es gibt hier keinen Bruch zwischen dem Vers 18 und dem Vers 19, wo er dann von dem reichen Mann und dem armen Lazarus spricht. Wir können also auch hier davon ausgehen, dass er weiterhin seinen Fokus auf die Pharisäer gelegt hat. Er spricht weiter zu ihnen. Ich möchte dort diesen Abschnitt einmal lesen und ich lade euch ein, dazu auch mitzulesen in euren Bibeln. Das ist ab Vers 19 bis Vers 31. Ich möchte den Abschnitt einmal vorlesen. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Ein äußerst seltsames Gleichnis. Und doch glaube ich, dass wir einige ganz entscheidende Erkenntnisse darin gewinnen können. Wer sind die Personen in diesem Gleichnis? Wir haben den reichen Mann, wir haben den armen Lazarus. Wir haben den Vater vom Reichen und seine 5 Brüder, die spezifisch erwähnt werden. Und dann wird auch noch Abraham genannt. Welche realen Personen werden in diesem Gleichnis repräsentiert? Und noch einmal, es ist außergewöhnlich, einzigartig, dass hier Abraham und Lazarus als Namen überhaupt erwähnt werden. Beginnen wir vielleicht mit dem einfachsten, Abraham. Ist Abraham, den wir auch aus dem ersten Buch Mose kennen. Der Vater Abraham, der allen bekannt ist. Lazarus. Es gibt in der Bibel genau eine einzige Person mit diesem Namen. Und zwar Lazarus von Bethanien, den Bruder von Maria und Martha. Und dieser Lazarus aus Bethanien hat viele Verbindungen zu dieser Geschichte. Lazarus, so erfahren wir in den Evangelien, ist ja der Bruder von Maria und Martha, und wir wissen, dass Maria, seine Schwester, eine Prostituierte war. Das ist diejenige, die Jesus dann mit Öl die Füße salbt und ihn küsst. Wir wissen, dass diese 3 Geschwister keine Eltern hatten. Sie waren Waisenkinder. Und wenn wir schon erfahren, dass Maria, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, sich prostituieren musste, dann können wir davon ausgehen, dass auch Lazarus einiges in seinem Leben auf sich nehmen musste, um irgendwie durchzukommen. Sich zu erniedrigen, irgendwo um ein Stück Brot zu betteln, war mit ziemlicher Sicherheit eine der Dinge, die Lazarus in seinem Leben häufig tun musste. Und ich finde es besonders bewegend, dass gerade diese Familie, die so ausgegrenzt und am Rand der Gesellschaft und so arm und elendig waren, dass gerade sie als die besonders engen Freunde von Jesus beschrieben werden, zu denen er regelmäßig nach Hause gekommen ist, um sie zu besuchen. Aber wie Jesus mit ihnen umgegangen ist, war in einem vollkommenen Kontrast zu dem, wie sie normalerweise behandelt wurden, nämlich als Abschaum und Dreck. Davon können wir ausgehen. Lazarus selbst war auch in Kontakt mit Menschen, die diese Krankheit Aussatz gehabt haben. Wir lesen davon, dass es da diesen Simon gab, der einmal ein Festmahl veranstaltet hat. Und Simon, der Aussätzige, lebte ebenfalls in Bethanien. Und allein schon die Tatsache, dass sich Simon überhaupt mit ihnen abgab, spricht ein bisschen dafür, dass auch er am Rand der Gesellschaft stand. Wir haben mit Lazarus und dem Lazarus aus diesem Gleichnis, also zwei Männer, die viel miteinander gemeinsam haben. Sie waren beide Juden. Sie haben beide den Namen Lazarus. Sie waren beide Bettler. Sie beide sterben und sie konnten beide durch ihre Auferstehung nicht überzeugen. Das sind zu viele Zufälle, als dass es sich nicht um dieselbe Person handeln könnte. Wir können also davon ausgehen, dass Abraham Abraham darstellt und Lazarus Lazarus darstellt. Und das ist außergewöhnlich in einem Gleichnis. Wenn das nun bei diesen beiden Personen der Fall ist, dann ist es naheliegend, dass auch die restlichen Personen in diesem Gleichnis reale Menschen dargestellt haben. Konkrete Individuen, von denen Jesus hier spricht. Gehen wir also zunächst zu diesem reichen Mann. Wer war der reiche Mann? Wenn wir die Geschichte lesen, dann finden wir folgende 9 Hinweise auf seine Identität. Zum einen war er reich. Er kleidete sich in Purpur und feines Leinen. Er lebte jeden Tag in Luxus und wahrscheinlich ist das so zu verstehen, dass er viele Festgelage gemacht hat. Er hat zu seinen Lebzeiten viele gute Dinge erlebt. Er hatte 5 Brüder. Diese 5 Brüder lebten im Haus seines Vaters. Sie alle hatten Mose und die Propheten, aber sie hörten nicht darauf. Und schließlich als letztes würden sie sich noch nicht einmal überzeugen lassen, selbst wenn jemand von den Toten auferstehen würde. Für den modernen Leser ist es nicht offensichtlich, wer hier gemeint ist. Aber die Beschreibung ist zu spezifisch, um einfach nur alle Reichen im Allgemeinen zu meinen. Ich möchte behaupten, dass die Pharisäer, die zugehört haben, und auch die restlichen Jünger und Menschen, die dort waren, dass sie sofort gewusst haben, von wem Jesus hier spricht, auf wen er konkret anspielt. Ich glaube, dass sie ihn gar nicht verwechseln konnten, denn es gab zur damaligen Zeit nur einen einzigen Mann in Israel, auf den alle diese Hinweise zutrafen und die uns einen Schlüssel geben auf die Identität dieses reichen Manns. Beginnen wir mit einem dieser Aspekte, das Purpur und das feine Leinen, das er trug. Es war damals durchaus üblich für die Crème de la Crème, die absolute Oberschicht, sich in feines Leinen und in Purpur zu kleiden. Und nur um das ein bisschen in Relation zu setzen, was hier mit feinem Leinen beschrieben wird, war wahrscheinlich eine besondere Art von Leinenstoff, die nur in Ägypten hergestellt wurde und dort importiert wurde. Dieser Leinenstoff war so edel und so leicht, dass er den Begriff gewebte Luft, dass er so bezeichnet wurde. Und 1 Gramm von diesem Stoff wurde mit 1 Gramm Gold aufgewogen. Der Purpur, mit dem das Kleid von diesem Mann gefärbt wurde, ist ein ganz spezieller Stoff, der aus speziellen Schnecken hergestellt wird. Und um diesen Stoff herstellen zu können, braucht es Zehntausende solcher Schnecken, um von jeder einzelnen dieser Schnecke einen einzigen Tropfen von diesem Purpurfarbstoff zu erhalten. Es ist also unfassbar teuer, so ein Gewand. Wir haben aber auch noch einen speziellen Hinweis, und das ist im Alten Testament, in Exodus 28, über eine Person, die so gekleidet war, die nicht unbedingt aufgrund ihres Reichtums sich das leisten konnte. Und zwar gab es da jemanden, der war gekleidet in purpurnen Stoff, in feines Leinen, aber auch noch in gold- und blauen und scharlachroten Stoff. Wer hier beschrieben wird im 28. Kapitel vom Buch Exodus, ist, ihr habt es wahrscheinlich erkannt, der jüdische Hohepriester. Nur der Hohepriester hatte dieses spezielle Kleid. Zur Zeit, als Jesus dieses Gleichnis erzählte, war der Hohepriester Kaiphas. Und wir erfahren aus dem Schrifttum vom jüdischen Geschichtsschreiber Josephus konkret aus seinem Buch der jüdischen Altertümer, detaillierte Berichte über diesen Kaiphas. Wir wissen, dass Kaiphas aus diesem Bericht von Josephus die ersten vier Kriterien des Mannes aus Lukas 16 erfüllte. Er war über die Maßen reich, er kleidete sich in Purpur und feines Leinen, er lebte jeden Tag in Luxus und war es gewohnt, diese Festmähler abzuhalten, und er erhielt zu Lebzeiten sehr viel Gutes, auch Anerkennung und Ehre. In Lukas Kapitel 3, Vers 2 und Apostelgeschichte 4, Vers 6 treffen wir aber auch noch auf einen anderen hohen Priester, der zusammen mit Kaiphas diente. Und zwar handelt es sich dabei um Hannas. Und zwischen Hannas und Kaiphas besteht eine familiäre Beziehung. Hannas war der Schwiegervater von Kaiphas. Hannas selbst war von den Römern seines Amtes enthoben worden. Er war ursprünglich der erste Hohepriester, der von Herodes dem Großen eingesetzt wurde. Aber Hannas hatte sich den Römern widersetzt und so wurde er seiner Aufgabe enthoben. Aber offensichtlich behielt er aus dem Hintergrund heraus seine Autorität bei. Er hielt die Fäden weiterhin in der Hand. Das ist auch der Grund, warum wir im Johannesevangelium in Kapitel 18 erfahren, dass Jesus zuerst vor Hannas gebracht wird und von ihm vor Gericht gestellt. Erst danach wird er weiter an Kaiphas geschickt, und es ist Kaiphas, der offizielle stellvertretende Hohepriester, der dann Jesus schließlich zu Pilatus bringt. Für den Fall, dass die Zuhörer an dieser Stelle noch nicht verstanden hatten, von wem Jesus in dem Gleichnis spricht, wird er noch konkreter. Jesus spricht davon, dass dieser reiche Mann konkret die Bitte stellt, dass seine fünf Brüder gewarnt werden sollten. Diese fünf Brüder, die hier erwähnt werden, waren fünf andere Hohepriester. Um genau zu sein, die fünf Schwager von Kaiphas. Also Kaiphas war verheiratet mit einer Schwester, die fünf Brüder hatte. Und auch über diese erfahren wir aus dem Historiker Josephus, aus den jüdischen Altertümern, Folgendes. Der schreibt, ich lese von Josephus: Nun wird berichtet, dass dieser ältere Hannas, das ist der Vater, sich als ein äußerst glücklicher Mann erwies, denn er hatte fünf Söhne, die alle das Amt eines Hohenpriesters vor Gott ausgeübt hatten. Und er selbst hatte diese Würde vor langer Zeit genossen, was keinem anderen unserer Hohenpriester widerfahren war. Hannas, sein Schwiegersohn Kaiphas und die fünf Söhne von Hannas hatten alle im Laufe einer gewissen Zeitspanne dieses Amt des Hohepriesters inne. Und zwar in der Zeit vom Beginn, von der Geburt Jesu bis zur Zerstörung des Tempels. Eine Familie, die also die Macht in gewisser Weise in ihrer Hand hatten. Und genauso wie heute war es auch zur damaligen Zeit üblich, dass ein Schwager als ein Bruder angesehen wurde. Es überrascht also nicht, wenn in diesem Gleichnis der reiche Mann sagt, ich möchte meine fünf Brüder warnen. Es kann sogar sein, dass sie im gleichen Haushalt lebten. Diese Tatsache bestätigt die Liste an Übereinstimmungen zwischen dem reichen Mann und dem hohen Priester Kaiphas. Kaiphas hatte fünf Brüder. Diese fünf Brüder lebten bei ihrem Vater Hannas. Sie hatten Mose und die Propheten, aber sie hörten nicht auf sie. Und der letzte Zusammenhang wird noch bestätigt nach der Auferweckung des Lazarus von Bethanien. Wir lesen davon in Johannes Kapitel 12, in den Versen 10 und 11, wo es konkret heißt: Aber die Hohepriester beschlossen auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Der letzte dieser neun Punkte wird also hier bestätigt, dass diese Hohepriester, Kaiphas und auch sein Schwiegervater und seine restlichen Söhne dann später auch, sich auch dann noch nicht einmal von der Wahrheit überzeugen ließen, als Lazarus buchstäblich von den Toten auferstanden ist. Im Gegenteil, sie nutzen das sogar als Grund dafür, ihn zu verfolgen und umzubringen. Mir scheint, dass mit diesem Hintergrund dieses sonst so schwer verständliche Gleichnis, so seltsam anmutende Gleichnis, plötzlich viel besser verständlich wird. Was Jesus hier macht und was Jesus mit diesem Gleichnis sagen möchte, ist offensichtlich konkret an diese Gruppe der religiösen Führer gerichtet. Und was er auch hier in diesem Gleichnis wiederum tut, wie auch schon davor, ist, er greift Dinge auf und er stellt sie in einem Licht dar, das für alle Anwesenden wahrscheinlich klar gewesen sein musste. Was er hier tut, ist Ironie. Und dazu gehört, dass Jesus, was er sonst ja normalerweise nie tut, sich auf nicht biblische Lehren beruft, als würde er sie bestätigen. Denn nirgendwo in der Bibel sonst lesen wir davon, dass es da in der Hölle einen Abgrund gibt und dass es da den Abraham gibt und die, die gerecht sind, kommen in den Schoß von Abraham und da ist Höllenqual und die reden miteinander und all diese Dinge. Aber was interessant ist, auch wenn wir das in der Bibel nicht finden, wir finden es in dem Schrifttum, das damals unter den Juden verbreitet war, in jüdischer Mythologie. Ich möchte euch zwei Beispiele dafür geben. Wir haben zum Beispiel, gibt es ein apokryphes Buch, das der vierte Makkabäerbrief genannt wird. Und in diesem vierten Makkabäerbrief, das wahrscheinlich von Juden in Ägypten kurz nach der Zeit von Jesus geschrieben wurde, die sich da aber auf das Gedankengut berufen, das damals verbreitet war, in dieser Erzählung empfangen Abraham, Isaak und Jakob die jüdischen Märtyrer und heißen sie in der Welt der Toten willkommen. Ich lese hier, ich zitiere aus dem vierten Makkabäerbuch einen Vers. Da steht: Nach unserem Tod werden uns Abraham, Isaak und Jakob auf diese Weise empfangen und alle unsere Vorfahren werden uns preisen. Dieser Begriff vom Vater Abraham war weit verbreitet. Und dieser Gedanke auch von Abrahams Schoß als eine Art Zwischenort bei Abraham, das kann durchaus auch so verstanden werden, dass tatsächlich buchstäblich die in dem Schoß von Abraham sitzen oder an der Brust Abrahams wie in einem großen Festgelage sozusagen. In gewisser Weise wäre das wie dieser Ehrenplatz, den der geliebte Jünger zur Seite von Jesus hatte. Das ist auch, könnte man sagen, an der Brust oder im Schoße sozusagen. Dass also Abraham die gerechten und guten jüdischen Gläubigen dann im Totenreich empfangen würde, wo sie mit ihm gemeinsam eine gute Zeit erleben würden, bis es dann am Ende irgendwann zu dieser Auferstehung kommen würde. Das ist der eine Gedanke. Der andere Gedanke betrifft diese seltsame Vorstellung von einem Hades und einem Abgrund, der darin sich zwischen zwei Bereichen gab. Wir kennen das zum Teil auch aus anderen Legenden, ja, wo Orpheus in die Unterwelt hinabsteigt und dann muss er dort auf dieses Boot steigen und dann braucht er da diese Münze, um dem Fährmann den Obolus zu bezahlen und dort rüberfahren zu können. Also da gibt es diese Trennung zwischen diesen verschiedenen Bereichen in der Hölle. Und das hat sich offensichtlich auch aus dem heidnischen Glauben in den jüdischen Glauben, in den Volksglauben zumindest, übertragen. Ich möchte auch hier ein Beispiel erwähnen, das ist aus einem apokryphen Buch, das genannt wird die Apokalypse von Zephania, die natürlich nicht von dem Zephania der Bibel geschrieben wurde, aber in dieser Apokalypse von Zephania, da wird Folgendes gesagt: Du bist dem Abgrund und dem Hades entronnen, du wirst nun die Überfahrt machen. Dann lief er zu allen Gerechten, nämlich Abraham, Isaak, Jakob, Henoch, Elia und David. Und hier haben wir schon einen entscheidenden Unterschied zwischen dem, was im jüdischen Glauben und auch unter der religiösen Elite offensichtlich zum Teil verbreitet war damals, und dem, was Jesus in seinem Gleichnis beschreibt. In der damals üblichen Vorstellung war das nämlich so, dass es da zwar diesen Abgrund gab, dass man aber durchaus auch beispielsweise aufgrund seiner guten Werke hier diese Überfahrt machen durfte, um auf die gute Seite zu kommen. Und was Jesus hier ganz deutlich macht, auch schon im Gleichnis, und das ist einer von diesen Twists, wo Jesus offensichtlich das aufgegriffen hat, was bekannt war, aber dann verändert, um genau damit einen Punkt zu machen. Dass Jesus nämlich ganz deutlich macht in den Worten von Abraham, und übrigens besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand von euch hier zu uns hinüber kann oder niemand von dort drüben zu uns. Und wenn wir das in Zusammenhang mit all den anderen Elementen in diesem Gleichnis verstehen, dann glaube ich, ergibt sich ein Bild, das ich folgendermaßen beschreiben würde. Mir scheint, dass Jesus hier diese eigentlich absurde Vorstellung gebraucht, um auf eine noch viel absurdere, aber viel tiefere Vorstellung hinzuweisen, die damals verbreitet war. Und die genau in dieser Idee verankert war, wer sind diejenigen, die vor Gott gut sind? Wer sind diejenigen, die am Ende das ewige Leben und diesen herrlichen Zustand erreichen werden? Und wer sind diejenigen, die in den Abgrund müssen, die vielleicht sogar gequält werden für alle Ewigkeiten, die Abschaum sind? Und Jesus sagt, es ist genauso absurd wie eure Vorstellungen von diesem Hades und dem Schoß Abraham, ist eure Vorstellung von dem, wer vor Gott gilt und wer vor Gott nichts gilt. Und was haben wir hier? Wir haben hier einen Lazarus, dessen Schwester eine Hure war. Der Abschaum der Gesellschaft. Und ich glaube, dass das, was hier unter anderem beschrieben wird mit diesem Brot, ja, da werden diese Festmähler gefeiert. Und da ist dieses Tor. Und der Lazarus, der darf aufgrund seiner Unreinheit nicht in dieses Haus hineinkommen. Und er sehnt sich danach, von diesem reichen Mann ein Stück Brot zu bekommen. Aber es wird ihm nicht gewährt, weil er Abschaum ist. Er bekommt nur den Dreck, der vom Tisch gefallen ist. Wenn da beim Fest mal irgendwas runtergefallen ist, dann haben sie das aufgeklaubt und haben es aus dem Haus hinaus vor das Tor auf die Straße geworfen. Warum waren dann dort die Hunde? Weil die Hunde diese Essensreste gegessen haben. Das ist das Gleichnis hier. Aber ich glaube, was Jesus damit ausdrückt, ist noch viel tragischer. Wir haben eine religiöse Elite, die meint, bestimmen zu können, wer das Recht hat, mit Gott in Berührung zu kommen. Wir haben tatsächlich auch im Tempel eine solche Situation von den Hohepriestern, die dort ganz im Zentrum sind, die stets essen von den Reichtümern und von dem, was dort gebracht wird. Aber ein Unreiner, ein Abschaum wie Lazarus, der konnte dort nicht einmal hineingehen. Der musste draußen sein wie die Hunde. Und die Hunde ist in der Bibel ebenfalls ein Begriff, der uns bekannt ist. Das sind die Heiden. Der musste also draußen bleiben, genauso wie der Rest vom Abschaum, genauso wie die Heiden, die oft als Hunde bezeichnet werden. Und die Heiden, ebenso wie dieser religiöse, der Abschaum im Volk Israel, die mussten sich von dem ernähren, was ihnen sozusagen als mickriger Rest von Gott irgendwie durch die Pharisäer übrig geblieben ist. Ich glaube, dass das eine gute Erklärung sein kann für die Bedeutung dieses Gleichnisses. Es ist für mich persönlich die beste Erklärung, die ich bis jetzt gefunden habe. Und es ist wirklich ein Gleichnis, das mir schon viele Jahre Kopfzerbrechen bereitet. Bei Jesus sind die Verhältnisse ganz anders. Er hat sich gerade der Sünder und der Unreinen und der Ausgestoßenen und der Kranken und der Obdachlosen angenommen. Er macht deutlich, dass gerade diejenigen, die hier in diesem Leben so viel Leid erleben mussten, die immer unterdrückt waren, die ausgenutzt wurden, die vielleicht sogar wie Maria sexuell irgendwo sich verkaufen mussten und solche Dinge, die betteln mussten, die bespuckt wurden, dass das diejenigen sind, die am Ende im Reich Gottes die höchste Ehre empfangen werden. Dass das diejenigen sind, die von Jesus in besonderer Weise geliebt und angenommen wurden. Und dass auf der anderen Seite diejenigen, die sich allzu sehr gewiss sind, die in diesem Leben durch ihre gute Stellung und durch ihre religiöse Vorzüglichkeit auch immer ein perfektes und großartiges Leben hatten, die aber auf andere hinabgeblickt haben und nichts von dem geteilt haben, was sie hatten an geistlichen Reichtümern und auch an materiellen Reichtümern, dass gerade diejenigen Acht geben müssen, am Ende nicht verloren zu gehen. Das scheint mir eine mögliche Erklärung zu sein für dieses Gleichnis. Und das scheint mir auch eine Erklärung dafür zu geben, warum es so außergewöhnlich und einzigartig ist. Weil es als das einzige Gleichnis von Jesus wirklich ganz konkret auf eine bestimmte Person oder eine Gruppe von Personen aus abzielt. Auf die Hohepriester, auf die religiösen Führer und auf die im Volk von ihnen verabscheuten und verurteilten. Nehmen wir uns von diesem Gleichnis und von dem, was hier in der Tiefe verborgen steckt, ein Vorbild. Dass wir uns nicht dazu verleiten lassen, unseren Reichtum oder unsere Rechtschaffenheit als Privileg oder als Vorteil zu sehen, um auf andere herabzublicken. Ich muss sagen, ich bin berührt, auch heute in der Früh gewesen, wieder davon, dass dies ja eine Gemeinde ist, die das gut erträgt, dass vor dem Haus seit Wochen zwei Obdachlose liegen und schlafen. Die immer wieder auch sogar noch eine Tasse Tee oder Kaffee bekommen oder immer wieder mal auch eingeladen werden. Vielleicht könnten wir noch mehr tun für diese. Denn genau das sind Beispiele für die Gruppe, die hier beschrieben wird. Das ist der arme Lazarus, der vor unserer Tür liegt. Was können wir tun, um ihm mehr als ein paar Brotkrümen zu geben? Ich glaube, genau um solche Dinge geht es hier. Und ich glaube, dass wir persönlich auch in unserem Leben davon angesprochen werden können. Amen.